Große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Großen Anfrage. Ich habe heute hier im Podcast Jeremy Borowitz zu Gast und freue mich wirklich sehr, einen guten Freund begrüßen zu können. Jeremy ist aus Paramus, New Jersey, ist als Sohn eines Reformrabbiners dort aufgewachsen, hat wie ich Politikwissenschaft studiert, war dann nach seinem Studium 2010 bis 2012 als Freiwilliger mit dem Friedenskorps in der Ukraine. Und nach seiner Zeit als Freiwilliger in der Ukraine war er 2 Jahre lang in Jerusalem und hat dort eine Ausbildung zum Erlebnispädagogen gemacht. Jeremy ist Rabbi, er lebt seit 2016 in Berlin und arbeitet für die jüdische Studentenorganisation Hillel Deutschland. Er setzt sich gemeinsam mit Hillel und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern dort dafür ein, junge Jüdinnen und Juden in ihrer Identität zu bestärken. Und das hat ihn unter anderem auch nach Halle geführt an Yom Kippur 2019. Er ist mit seiner Familie zusammen Überlebender dieses rechtsextremen und antisemitischen Anschlags auf die dortige Synagoge. Und er organisiert mit vielen anderen Überlebenden und Mitstreiterinnen und Mitstreitern seitdem auch das Festival of Resilience, das mit einem solidarischen und inklusiven Ansatz für alle Betroffenen rechter Gewalt aktiv sein will und eine andere Erinnerungskultur auch mit Blick auf diesen rechten und antisemitischen Terror pflegen will. Wir kennen uns in der Aufarbeitung des Polizeieinsatzes zum Anschlag von Halle. Ich war Vorsitzender des Untersuchungsausschusses. Jeremy und viele Freundinnen und Freunde von ihm waren als Zeugen beim Untersuchungsausschuss. Ganz sicher kein leichter Gang nach Magdeburg, aber wir haben eine Freundschaft seitdem entwickeln können und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Jeremy. Herzlich willkommen.
Danke, Sebastian. Und ich sage, was ist Erste und was ist Wichtiger? Das ist, wir sind Freunde. Und ich danke dir für die Einladung und auch für die Freundschaft.
Dankeschön. Jeremy, wir wissen in Deutschland und als Deutsche, als autochthone Deutsche, oft viel über tote Jüdinnen und Juden. Wir putzen hier Stolpersteine. Die Erinnerungskultur in meinem Heimatland, in der Bundesrepublik Deutschland, sie ist, glaube ich, an vielen Stellen breit. Sie ist vielfältig. Aber wenn wir über lebende Jüdinnen und Juden, über jüdisches Leben von heute reden, dann haben viele meiner Landsleute oft Stereotypen im Kopf. Da gibt es irgendwas, da hat man eine Vorstellung von Menschen mit Kippa, da gibt es irgendwie Bilder von Jerusalem, da ist deutsch-israelische Freundschaft oder auch nicht Freundschaft, sondern viel Kritik an Israel. Aber es gibt nicht wirklich ein großes, ein breites Wissen über, wie Jüdinnen und Juden heute hier leben, was sie ausmacht, wie vielfältig jüdisches Leben in diesem Land ist und kaum geteiltes, breites gesellschaftliches Wissen. Jüdisches Leben ist vielfältig und mich würde interessieren, wo verortest du dich selbst in deinem jüdischen Selbstverständnis und worin unterscheiden sich vielleicht auch orthodoxe und liberale Juden? Was verbindet sie? Was kannst du uns erzählen als Rabbi, der in Berlin in Neukölln lebt?
Super, danke für die Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben eine amerikanische jüdische Autorin, Dara Horn, und sie hat ein Buch geschrieben und die Buch heißt Menschen lieben tote Juden. und sie hat in die Anfang auf dieses Buch, sie hat geschrieben, die Nachruf für Anne Frank, wie Anne Frank war nicht ermordet in die Holocaust. Wie Anne Frank hat überlebt die Holocaust. Wie Anne Frank liebt ihr Leben in Amsterdam. Und sie hat geschrieben einen Nachruf. Und dieser Nachruf, ja, das ist nicht, das ist Fiction, ja. Aber dieser Nachruf, sie hat geschrieben, Anne Frank ist tot, sie war 86, sie war eine Journalist, sie hat ein Buch geschrieben, aber Menschen hat nicht diese sehr gelesen und alles und alles. Und das war sehr interessant für mich, wie Anne Frank hat überlebt den Holocaust. Die ganze Welt kenne nicht Anne Frank. Und das ist sehr interessant. Was ist jüdische Leben? Vielleicht fange ich mit dieser, manchmal, ich sitze in einem Café in Berlin und ein Mensch kommt zu mir und sagt mir, Dankeschön, dass du bist hier. Oder Entschuldigung für den Holocaust. Und erste, ich bin nicht hier für dich. Und zweite, das ist nicht möglich für mich, sagt, entschuldigt dir, ja? Entschuldigung, die Menschen, das brauchst du, Entschuldigung gefragt, sie sind oder tot oder 96 Jahre in Israel lebt oder in Amerika lebt. Okay, aber das war eine sehr jüdische, hast du mich gefragt und ich hatte noch Fragen gegeben. Okay, was ist jüdische Leben in Deutschland? Erste, wir arbeiten mit jungen Juden in Deutschland. Mehrheit auf diese Juden oder sie kommen oder ihre Eltern kommen aus russischer Sprachenfamilien, ja, migrantische Hintergrund, wie sagen wir. Aber auch wir haben viele Menschen, das war in Deutschland geboren und ihre Eltern waren in Deutschland geboren. Und ich glaube, wir sind in einer sehr interessanten Zeit für jüdische Leben in Deutschland. Die erste Generation und die zweite Generation nach dem Holocaust waren die Frage, wie das ist möglich, mache ein jüdisches Leben in Deutschland.
Und nach der Shoah.
Heute, ja, nach der Shoah, nach dem Holocaust, das ist möglich. Das ist möglich. Und die ganze jüdische Welt hat gesagt zu Juden in Deutschland, was machen sie? Warum du bist hier? Das ist nicht okay. Und heute, das ist ganz verschieden, ja? Und heute wir fragen, was ist jüdische Leben in Deutschland? Wie machen wir jüdische Leben in Deutschland? Nicht welche, das ist okay oder nicht okay. Nein, das ist Antwort ist hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Juden bleiben hier. Und was machen wir mit diesem? Wie bauen wir ein jüdisches Leben in Deutschland? Für mich, wir auch fragen diese, wie bauen wir ein junge jüdische Leben und wie bauen wir ein jüdische Leben in Neukölln?
Du hast ja schon ein paar Dinge da angesprochen. Und Hillel ist in Berlin, ist einem sehr speziellen Ort Neukölln, auch nicht zwingend ein Ort, den man sofort mit sozusagen vibrierendem jüdischen Leben in Verbindung bringen würde, jedenfalls aus der Perspektive von mir, sondern wahrscheinlich eher mit einer großen muslimischen, einer türkischen Bevölkerung, die im Übrigen sehr unterschiedliche religiöse Traditionen, Bekenntnisse, Perspektiven, Praktiken hat. Das ist ja auch kein monolithischer Block, ganz im Gegenteil. Aber sagen ganz sicher multikulturell, das passt dann wieder rein. Aber das ist ein spannender Ort für jüdisches Leben, aber ihr bleibt ja auch nicht da. Ihr macht euch auf den Weg und einer der Punkte für euch, warum du überhaupt in die Situation gekommen bist, Überlebender des Anschlags von Halle zu sein, ist ja, dass du dich nach Halle mit deiner Familie auf den Weg gemacht hast, an Yom Kippur, am jüdischen Versöhnungsfest. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen für die Hörerinnen und Hörer. Und in eine Gemeinde gegangen bist, um das Versöhnungsfest zu feiern, um dort Gottesdienst zu feiern, die ja ganz anders geprägt ist, nämlich die, ich glaube, im Wesentlichen aus Menschen besteht, die aus den ehemaligen Sowjetrepublik kommen und die Russisch sprechen, die auch, ich glaube, einen orthodoxen Ritus haben. Also wie passt das zusammen? Was bringt dich dann nach Halle als jemand, der in Neukölln mit Hillel arbeitet?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, viele Fragen. Aber die erste, ich will gesagt, dass wir sind nicht nur in Berlin heute. Wir auch haben Hillel in Leipzig und bald in die ganze Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und das
cool,
ist sehr schön.
Das freut mich sehr. Da gibt es dann demnächst noch mehr Berührungspunkte. Schön.
Ja, genau. Und auch wir haben eine neue intern in Münster und bald in mehr Orten in Deutschland. Und das ist auch interessant, warum wir waren in Halle für Yom Kippur. Das ist immer eine gute Frage. Und die Antwort ist, wir haben geglaubt, okay, in Berlin, wir haben viele Synagogen, alle die Juden in Berlin, okay, Juden sind normale Leute, okay, sie gehen nicht normalerweise zu der Synagoge, aber an Yom Kippur die Juden irrenieren, dass sie sind Juden. Und wir sagen, ah, okay, heute ist Woche zu der Synagoge.
Selbes wie Weihnachten bei den Christen, da sind die Kirchen auch.
Genau, genau. Wir hat geglaubt, okay, vielleicht wir bringen junge Juden von Berlin und wir gehen zu einem kleinen Ort, wo haben wir nur alte russische Sprache Menschen, und wir bringen ein bisschen Energie, ja, ein bisschen Seele zu diesem Ort. Und das ist auch was, das ist wichtig für uns, dass wir bringen Judentum, wir bringen Neue, wo haben wir nicht, okay? Ich brauche nicht neue Synagoge, wo haben wir viele Synagogen, ja? Und das ist auch ein bisschen die Antwort, warum Neukölln? In Neukölln, wir haben verstanden, dass wir haben viele Juden. Und in Kreuzberg-Neukölln, wir haben war nur eine Synagoge, die Frankelufer Synagoge. Und sie sind unsere Freundin, diese Synagoge. Und jetzt wir haben auch Elruf-Hab und mehr jüdische Organisationen. Aber wenn wir das erste Mal gekommen, war nur Frankelufer. Und war viele Juden in die Kiez. Und wir haben geglaubt, okay, das ist eine gute Kiez, eine gute Platz für unser Anfang. Ja? Und Neukölln ist auch für mich mehr Komforten von anderen Orten von anderen Kiezen in Berlin. Ich weiß nicht. Okay, ich komme aus New York, ja. Ich war in Bram. In New York, das ist ein sehr multikulturelle Ort. In Neukölln auch. Das ist normaler. Wir haben verschiedene Menschen und alles. Und ich sage, in die Mehrheit, wir haben Freundschaft mit unseren Nachbarn in Neukölln. An Chanukkah, das war sehr schön, wir hatten eine große Chanukia gebaut, eine große Menorah gebaut bei Rathaus Neukölln. Und wir hatten diese Zünden, ja, jede Nacht Zünden, auf Chanukkah. Anzünden, danke. Und wir hatten eine große Party eine Nacht gemacht und wir hatten eine Klezmer-Musik und in die Rathaus in Neukölln waren 250 Menschen tanzen und singen und essen vor Chanukkah und ich hatte geglaubt, das ist warum wir sind hier. Ja, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so klar, dass es möglich ist. Aber für mich, das ist immer mehr interessant, machen, was ist nicht so klar. Bauen, wo das ist nicht so klar. Ein einfaches Leben ist nicht für mich.
Also Berührungspunkte einerseits schaffen und andererseits kann man das auch damit umschreiben, für Irritation zu sorgen. Für Irritation in einem positiven Sinne, also durch die Präsenz an einem bestimmten Ort überhaupt erstmal eine Reibungsfläche zu erzeugen, an der etwas entstehen kann.
Nochmal die Frage.
Also für mich klingt das nach sozusagen einer positiven Irritationserfahrung, also nach dem Schaffen einer Reibungsfläche. Reibung hat ja etwas, wo sozusagen auch etwas neu entstehen kann, wo Wärme entsteht, wo Dinge möglich werden, aber nicht indem Sachen geräuschlos passieren, sondern tatsächlich indem es auch Konflikte auszuhalten gilt, in dem Zumutungen gegenseitiger Art da sind, all das.
Ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen nur wollen ein gutes Leben. Und auch in Deutschland. Mehrheit der Menschen, das kommen aus Türkei, aus Palästina, aus Syrien, sie wollen ein gutes Leben. Okay? Und ich auch will ein gutes Leben. Ich will ein gutes Leben für meine Kinder. Zwischen Menschen, das ist immer möglich, machen eine Gespräch. Okay? Ich sage nicht, dass wir haben ohne Probleme in Neukölln. Okay? Ich laufe in ganz Berlin mit einem Kippa. Okay? Ja. Manchmal ich habe ein Problem in Neukölln. Manchmal ich habe ein Problem in Charlottenburg. Und bei So Garten. Und in Mitte. Und in Wedding. Und in Schöneberg, ja?
Weil dich dort Menschen ansprechen und negativ auf dein Tragen einer Kippa reagieren.
Ja. Ich habe mehr positiv von negativ, aber die positiv ist auch ein bisschen strange. Zum Beispiel, Menschen sagen mir, ah, hallo, an der Straße, aber sie können nicht mehr. Sie nur, ah, Juden, hallo, hallo, Juden. Ja.
Der klassische Philosemitismus. Ja,
ja, ja. Ich habe mehr Philosemitismus in meinem Leben von Antisemitismus. Das ist das Erste, was ist wichtiger. Aber die Problem mit der Kippa ist ein Problem in die ganze Berlin, in die ganze Deutschland. Das ist nicht nur ein Problem in Neukölln. Und ich habe gesagt, tu, wie meine Oma hat gesagt, tu, wir haben keine großen Probleme bis heute in Neukölln.
Lass uns nochmal ein bisschen auf die Arbeit von Hillel konkret eingehen. Wenn ich euer Instagram-Profil verfolge, und ich tue das mit großer Freude, weil es tatsächlich auch mir nochmal ganz neue Einblicke ermöglicht, ihr seid einer ganzen riesigen Bandbreite von Themen dran. Ihr redet über Diversität in jüdischen Kontexten. Ihr redet über Themen Sexualität betreffend in jüdischen Kontexten. Musik spielt für euch, wenn ich das von außen wahrnehmen kann, eine große und eine wichtige Rolle. Und ich weiß auch, wie wichtig sie dir ist. Ich habe dich selbst schon oft singen gehört und fand das ein unglaublich auch kraftstrotzendes und ermutigendes Begegnen immer auch so dir. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen was über die Arbeit von Hillel und auch die Breite dieser Arbeit erzählen?
Ja, du hast sehr wichtige Wort gesagt, divers. Juden sind divers in Deutschland, okay? Wir haben nicht eine Juden, ja? Ah, das ist was eine Judin ist koscher, mit Kippa, mit Peyes, mit, Peyes, schwarz Peyes, und weiß.
Was sind Peyes? Peyes,
das ist von Hasidim, wenn sie hat die Haare an die Seite. Okay.
Die Locken, die Schläfenlocken.
Die Locken, genau, ja. Wir haben sehr divers Juden in unserer Organisation. Wir haben orthodoxalische Juden, wir haben liberale Juden, wir haben Juden aus russischsprachigen Familien.
Was unterscheidet orthodoxe und liberale Juden? Auch das ist, glaube ich, vielen Menschen in Deutschland nicht klar.
Ja, okay. In Judentum wir haben Halacha. Ja? Halacha ist die jüdische Regel. Und orthodoxalische Juden sagen, das ist eine so zu einfache Antwort für eine sehr komplizierte Frage, aber mein Deutsch ist nicht genug gut für eine sehr, für mehr. Aber wir haben diese Halacha, diese jüdische Regeln, okay, und die orthodoxalische Juden sagen, dass die Halacha ist verbindlich, ja, dass jeder Jude braucht die Halacha gemacht. Sie machen die Schabbat gefeiert. Und nicht nur gefeiert, aber an Schabbat viele ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt, kochen. Das ist nicht erlaubt, fahren. Das ist nicht erlaubt, elektrisch gemacht. Und das ist für orthodoxalische Juden, dass sie sagen, nein, das ist verbindet. Ja? Und ja. In liberalischem Judaismus, wir haben diese Idee, der Auswahl durch Wissen, ja? Auswahl durch Wissen. Das ist deine Auswahl, du bist ein Juden und das ist deine Auswahl. Wie wollen sie dein jüdisches Leben geliebt? Okay? Und das ist mehr öffnen. Zum Beispiel, sie haben Musik von Instrumenten, von einem Pianin oder einem Organ am Schabbat vielleicht. Menschen gehen mit fahren am Schabbat, vielleicht gehen zu einem Restaurant und auch sie haben andere Regeln für Koscher, okay? Ja, sie haben diese Halacha, diese Regeln für Koscher. Ich zum Beispiel, ich esse nur in einem koscheres Restaurant, ja? Oder bei meiner Freundin, das sind auch Koscher. Andere Juden sagen, okay, ich brauche nicht ein koscheres Restaurant, ich auch esse in veganisches Restaurant oder in vegetarisches Restaurant. Oder sie sagen, nein, ich esse in jedem Restaurant, aber ich esse nur vegetarisch oder nur Fleisch, das ich glaube, ist okay für die Juden. Und jeden Jude, Juden hat viele verschiedene Wege für diese Wege. Und das ist, ich auch sage, das ist nicht ein Binary oder liberalisch oder orthodoxisch. Das ist ein Spektrum. Ja? Und wir haben an diesem Spektrum viele verschiedene Juden, dass sie finden ihren Weg, wie leben in dieser Zeit mit unserer Tradition.
Und jetzt noch zu Hillel. Und zur Frage. Ich habe dich davon abgebracht, das ist meine Schuld. Ich habe noch andere Fragen zwischendurch gestellt.
Super. Das ist sehr talmudisch. Ja, die Talmud ist die Buchen auf jüdische Regeln und Geschichten und alles. Und das ist sehr talmudisch. Das frage eine Frage und ich antworte. Und von dieser Antwort, ich habe noch eine Frage und noch eine Frage und noch eine Frage. Und die Blatt geendet und da hast du vergessen, wo ich bin. Warum wir sind hier? Okay, Hillel, wir machen viele in Hillel, meine Arbeit in Hillel, ich bin die Direktor auf jüdische Leben und Lernen. Und was ist das? Wir machen Shabbat, ja? Freitagabend, wir haben manchmal Gebet oder wir feiern die Feiertage zusammen. Weil wir haben die Feiertage auf Purim und wir immer organisieren für Studenten für die Feiertage. Und auch wir machen viel mit jüdischem Lernen, ja, und das ist sehr wichtig für mich. Wir haben eine Gruppe, das hat die Talmud jede Woche gelernt. Und wir hat eine Class, eine Lernen auf kosher Sexuality. Ja, love me kosher. Was ist Judentum und Sexuality? Und das ist, wir fragen diese wichtige Fragen. Wie das ist möglich, eine LGBTQ-Jude lebt, ja? Was Judaismus sagt auf Sex vor, du bist verheiratet, auf was Judaismus sagt auf Relationships, ja? Und das ist auch wichtig für uns, dass wir nicht nur lernen, was ist geschrieben in der Tora, aber wir verstehen, dass die Tora ist relevant für unser Leben heute. Okay, und das ist auch, ich glaube, ein bisschen von unserer Anfahrt zu jüdischem Lernen. Und auch wir machen viele mit heute mit Aktivismus. Das war nicht in unser Plan, wer hat zu hier gekommen, dass wir sind haben viele Aktivismus. Nur aber nach Halle, das war klar für uns, dass das ist wir auch brauchen Aktivismus in unser Leben und wir hatten viele Freundinnen auch in Neukölln, auch in Berlin und dass wir machen Zusammenarbeit für Aktivismus und ich sage, wir auch bald haben neue Programme auf Leadership und auch Aktivismus in unserer Stadt, in unser Ort, in unsere Lokale. Wir sind Juden, aber wir sind auch bleiben in unseren Orten, ja? Ja. Und das ist auch unsere Arbeit, machen unsere Orten besser.
Das war auch das, wo ich euch das erste Mal begegnet bin, also dir, Rebecca, deiner Frau und vielen, vielen anderen von deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Und was mich echt hart beeindruckt hat, wie ihr an diesem Prozess gegen den Attentäter von Halle auch rangegangen seid und den Überlebenden eine Stimme gegeben habt, die Aufmerksamkeit weg von diesem Angeklagten genommen habt und gesagt habt, um den kann es nicht mehr gehen. Um den ist es viel zu oft gegangen, dessen Gesicht war viel zu oft zu sehen. Es muss um diejenigen gehen, die hier überlebend sind, die Stärke brauchen und die eine Sichtbarkeit brauchen. Und dass diese Sichtbarkeit nicht bei euch nur hängen geblieben ist, sondern am Ende ja erweitert wurde. Ihr habt die erweitert auf die Überlebenden von Hanau. Und die in das Festival of Resilience mit einbezogen. Ihr habt die Gedenkkultur rund um diese Anschläge aufgemischt und habt gesagt, es geht nicht darum, dass hier Politiker irgendwo Grenze abwerfen dürfen und dahinter die Betroffenen überhaupt nicht mehr zu sehen sind, sondern es geht darum, die Überlebenden, die Betroffenen dieses Anschlags zu stärken, auch die potenziell Betroffenen weiterer Anschläge zu stärken durch euren Aktivismus. Das hat mich tief beeindruckt und fand ich wirklich genial. Und daraus ist ja auch diese Idee entstanden, dieses Festival of Resilience. Das ist vielleicht auch noch was Spannendes für die Hörerinnen und Hörer. dass du dazu mal was sagst. Wie findet das statt? Was passiert da?
Das ist eine sehr interessante Frage. Nach Halle, meine Ziel war, dass wir folgen die Menschen, was die überlegen wollen. Und ich sage, das war nicht meine Idee, dass wir machen diese Festival of Resilience. Das war nicht meine Idee, dass wir machen diese Überlehnten vom Rechtsextremus in Deutschland. Aber unsere Freundin, das war mit uns in der Synagoge, sie hat uns gesagt, das ist wichtig. Und ich folge die Menschen. Ja? Manchmal Leadership brauchen die Leader, folge die Menschen. Und das hat offen ein neues Chapter auf meinem Leben. Ein neues
Kapitel, Kapitel.
Auf meinem Leben. Jetzt machen viele mit dem Überlehnten und auch wir verstehen, was ist das Resilience, ja? Ich glaube, dass nach Halle war eine sehr gute Training für die Welt, das haben wir jetzt. Nur vor einem Jahr, die Krieg in Ukraine hat geanfangt. Und ja. Ich sage, wann in die Anfang auf der Krieg, wir waren bereit. Wir hatten nicht verstanden, dass wir, ich sage nicht, dass ich war bereit für den Krieg, aber ich war bereit für eine Crisis. Ja. Und das ist nur nach Halle und wir habt alles diese Freunde und wir waren zusammen und wir hat viele Unterstützung gibt eine zu die andere. Das ist, was ich hat gelernt von diesem Prozess. Das ist sehr wichtig, dass ich sage, das war eine Überländer, Naomi und Talia und meine Frau Rebecca, Rabbinerin Rebecca Bladi. Das war ihre Idee, dieser Festival of Resilience gemacht. Und meine Arbeit ist immer Unterstützung. Wie ich muss unsere Menschen unterstützen. Wie ich muss Juden in Deutschland unterstützen.
Ja, und es ist tief beeindruckend. Ich kann nur sagen, wer die Chance hat, irgendwann mal zum Festival of Resilience zu gehen, sollte das ganz unbedingt tun. Ich habe es letztes Jahr das erste Mal geschafft. Vorher hat es terminlich immer nicht geklappt bei mir. Und es war ein Abend, der mich tief berührt hat, der ganz viel in mir auch nochmal wachgerufen hat und war sehr dankbar, dass ich da sein konnte.
Ich auch sage mit dieser, was ist wichtig auf dem Festival of Resilience? Das ist immer für die Überländer. Das ist nicht für politische Menschen. Ja? Und das ist, was ist für uns sehr wichtig, okay? Mehrheit auf die Erinnerungskultur ist eine große politische von dem Bundestag kommen oder von dem Rathaus kommen und sie sagen ein großes Wort, ja, wir sind sehr traurig heute. Und das ist okay. Aber was ist wichtig für uns, dass es wir hören von den Überländern. Dass wir verstehen, dass was sie fühlen, was sie sagen, das ist wichtig. Und das ist die Festival of Resilience, das ist immer auf Überländer. Oder auf nach Halle oder nach Hanau oder nach Menschen, kommen aus Syrien oder aus Russland oder aus Ukraine. Ich will von ihren gehören, ja, ihren Stimmen, ja, ihren Stimmen ist wichtiger.
Ja, ja, und das war unglaublich spannend für mich zu sehen, ne? Auch als jemand, der in Deutschland politisch tätig ist, der hier Abgeordneter ist und dort in die Situation zu kommen und letztlich auch geworfen zu sein, eben nicht zu reden, sondern zuzuhören und das sozusagen ja ein Stück weit auch zu müssen, aber das als auch eine große Befreiung empfinden zu können, eben tatsächlich zuhören zu dürfen und die Stimmen der Überlebenden zu hören in ihrer ganzen Intensität, auch in ihrer bisweilen Anklage über die Verhältnisse, die ja nicht in Ordnung sind, die Verhältnisse, du hast auf die Notwendigkeit von Resilienz verwiesen. Und resilient muss man sein in einer Welt, die eben ja nicht heil ist, die nicht ganz ist, sondern die zerbrochen ist, die immer wieder auch neu aufbricht, neue Wunden sich zeigen und mit denen immer wieder neu umzugehen ist. Du hast als Überlebender des Anschlags von Halle, und ich komme jetzt nochmal auf die Politik natürlich auch, weil es mich selbst betrifft, du hast gesagt, du erwartest von Politik Handlung auch dann, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Und mich würde interessieren, einerseits, wie buchstabierst du das aus? Also was meinst du konkret damit? Und auch, haben sich deine Erwartungen an Politik, die ja auch nicht monolithisch ist, sondern wo es auch ganz große Vielfalt gibt und unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, aber haben sich Erwartungen da erfüllt in Bezug auf ja die Bekämpfung von Antisemitismus, die Selbstverständlichkeit von jüdischem Leben in Deutschland? Was kannst du uns, was kannst du mir dazu sagen?
Was ist meine Erwartung? Das ist eine gute Frage. Ich sage, ich habe keine Erwartung. Erwartung hilft für mich nicht. Okay? Vielleicht einmal im Monat eine politischen Mensch schreiben mir, ich wolle ein Gespräch und wir machen ein Foto bei Instagram und alles und alles. Sie wollen ihre Jude, ja? Jeden politisch liebt ihre Jude. Und was ich liebe auf dich, Sebastian, ich sage ein gutes Wort auf dich. Ich glaube, wir haben ohne Foto auf uns in die Internet. Vielleicht haben wir, aber ich weiß nicht.
Ich glaube, es gibt eins. Als du mich in Halle mal besucht hast und wir unsere ukrainischen Gäste getroffen haben, da haben wir auch ein Foto für das Internet.
Ja, vielleicht. Aber das war ganz verschieden. Das war ganz anders. Ja. Und für mich, Freundschaft ist immer interessant. Okay? Aber ich spiele nicht Theater. Okay, wir haben diese Theater in Deutschland zwischen Juden und die Deutschen und die Bund, ja, und die Bundestag und die Stadt. Ich will nicht diese Theater spielen. Okay, ich will Connection, ich will Sprache, ich will zusammen verstehen, ja. Ich will Zusammenarbeit, aber ich will nicht diese Theater spielen. Und ich bin immer bereit mit Menschen Sprache. Das ist nicht so wichtig für mich, wo kommst du? Nur vielleicht kommst du auf die AfD, wir haben keine Anfang. Aber das ist nicht wichtig für mich, wo kommst du, wie ein Mensch. Aber das ist nur wichtig für mich, das ist nicht Theater. Die Theater ist nicht Hilfe. Okay? Und ich will... Connection kommt nicht von Theater.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, genau wie der Satz, den du vorhin gesagt hast, dass Führung, Leadership mal auch bedeutet, sich sozusagen hinten dran zu stellen und Menschen zu folgen, die schon gute Ideen haben, die etwas voranbringen wollen. Jeremy, es war großartig, dich heute hier zu Gast zu haben im Podcast Die große Anfrage. Und es ist schön, dieses Format auch mal mit dir zu machen. Ich weiß, dass wir viele andere Gelegenheiten noch haben werden, uns zu sehen, uns auszutauschen, im Gespräch zu bleiben und sozusagen in einem positiven Sinne auch Reibung zu haben. Aber es war großartig und gut, dich heute mal hier im Podcast zu wissen und von dir etwas über Facetten jüdischen Lebens zu erfahren und das vielleicht auch in einem breiteren Kreis bekannt zu machen, dass Judentum in Deutschland vielfältiger ist, als Stolpersteine zu putzen und anzugucken und Erinnerungskultur zu machen und Menschen mit Kippots zu sehen, sondern eben halt auch, es gibt auch innerhalb des Judentums eine große Vielfalt, eine Diversität. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank, Sebastian. Entschuldigung für mein Deutsch, für alle die Menschen zu Hause. Und ich sage nur noch ein Wort. Und das ist immer, wir haben dieses Gespräch auf Erinnerungskultur. Wie das ist genug, wie das ist nicht genug. Und mein Wort für Deutschland ist, wir haben in unserer Stadt viele, viele Juden, das liebt. Und vielleicht, das ist nicht nur wichtig Erinnerung, aber auch wichtig Sprachen mit Menschen. Und das ist meine Einladung, sprach mit Menschen, und das ist immer ein Anfang für eine bessere Zukunft.
vielen Dank für diese Einladung, mit lebenden Jüdinnen und Juden in Deutschland zu reden und nicht nur der Toten zu gedenken. Danke, Jeremy, dass du da warst.
Danke, Sebastian.
Die große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.